Börsenradio Network, der Kommentar.
Ja, hallo, Bucky Irmak, Co-Fondsmanager des Digital Leaders Fund.
2019 schien so ein Jahr zu werden mit vielen großen IPOs. Das war am Anfang schon so angekündigt, teilweise spektakulär. Wir erinnern uns an Lyft, Pinterest, Slack und als prominentesten natürlich Uber, die ja alle den Gang an die Börse gewagt haben. Noch mehr Aufmerksamkeit vielleicht Beyond Meat, die aber kein Tech-Wert sind und kein Digital Leader. Also klammern wir die einfach mal aus. Auch TeamViewer könnte man vielleicht noch in die Liste mit dazu schmeißen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, ein IPO gerät gerade ins Stocken. WeWork, der wurde verschoben, scheint sogar abgesagt. Ja, immer von Ihrer Seite kommen ja sowieso immer eher vorsichtige Äußerungen zu solchen IPOs. Zumindest wollen Sie da nicht sofort mit dabei sein, sondern beobachten das lieber erstmal. Warum gerät aus Ihrer Sicht das IPO, ja, so nenne ich es jetzt einfach mal, gerade ins Stocken?
Ja, die Euphorie ist in der Tat mittlerweile einer Ernüchterung gewichen. Das ist jetzt nicht zuletzt durch WeWork der Fall. Das hat ja schon vorher begonnen. Ich meine, der Uber-IPO war ja auch schon ein kompletter Rohrkrepierer. Die Bewertung fand ja dann, der IPO-Preis war deutlich niedriger als ursprünglich angenommen. Die Bewertungsrelation ging deutlich runter. Das lag zum Teil an dem schwachen IPO schon von dem Konkurrenten Lyft. Und wenn wir überlegen, ich meine, ursprünglich hatten wir mal einen Uber-Kurs irgendwo um die 80 gesehen, dann kam Uber tatsächlich Mitte 40 mit einem IPO und mittlerweile ist der Kurs sogar unter 30. Das ist natürlich schon desaströs gelaufen, Lyft auch nicht wesentlich besser. Im Falle von Uber besonders spannend ist die Tatsache, dass daran ja SoftBank im großen Stil beteiligt ist, beziehungsweise der Vision Fund und auch einige Anker-Aktionäre von SoftBank. Und natürlich hatte man jetzt mit ganz großen Erwartungen auf das IPO von WeWork gewartet. Und wir haben schon immer mehr gesehen im Jahr 2019, dass die Investoren immer kritischer werden, dass die Bewertungen zunehmend astronomisch werden und dass die Cash-Burn-Ratios immer höher zu werden scheinen. Und deswegen war man ganz besonders neugierig darauf, ob denn WeWork einen erfolgreichen Börsenstart hinlegen würde. Und es hatte sich dann aber relativ schnell abgezeichnet, dass Investoren die Bewertungen doch mit vielen Fragezeichen versehen, sich da äußerst zurückhalten. Das heißt, die Investorengespräche sind nicht gut gelaufen. Die Bewertungen purzelten dann sukzessive runter bis zu dem Zeitpunkt, dass irgendwann keine Käufer mehr bereitstanden und die Konsortialbanken, allen voran JP Morgan, Goldman Sachs, IPO abgesagt haben. Ich würde sagen, wir sind wieder zurück zur irdischen Bewertungsrelation. Wir sehen sie auch an der Börse sonst. Die Investoren schauen immer stärker auf die Bewertung. Auch viele andere Growth-Werte haben ja auch eine deutliche Bewertungskorrektur erfahren. Und ganz besonders sieht man das eben auch bei den IPOs.
Der IPO von WeWork, Sie hatten jetzt gesagt, abgesagt. Offiziell ist er ja nur bis auf Weiteres verschoben. Ist der IPO tot? Kommt er nie?
Ich gehe davon aus, dass er jetzt zunächst erstmal, also für dieses Jahr sowieso, aber eventuell auch sogar für nächstes Jahr kein Thema spielt. Gestern war ja im Wall Street Journal zu lesen, dass offensichtlich SoftBank es erwägt, das gesamte Unternehmen für eine Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Also man muss sich das mal vorstellen. Vor kurzem wurde das Unternehmen noch mit knapp 50 Milliarden, das war im Januar, das liegt also gerade mal 10 Monate zurück, mit 50 Milliarden bewertet. Heute droht das Unternehmen, oder drücken wir es mal so aus, dem Unternehmen geht das Cash aus. Ja, WeWork braucht dringend Kapital und die sind gerade dabei, mit JP Morgan und anderen Banken die Kreditlinien neu zu verhandeln. Das Unternehmen braucht nächstes Jahr 3-4 Milliarden Cash. Ohne Cash, ja, kann das Unternehmen nicht mehr weiter wirtschaften. Sie verkaufen jetzt schon massiv Assets. Also ich gehe davon aus, dass SoftBank wahrscheinlich irgendwo einen Bewertungsrahmen von 10 Milliarden das Unternehmen komplett übernehmen wird, massiv dann Buchverluste abschreiben muss und wahrscheinlich sehen wir das IPO von WeWork auch nächstes Jahr nicht. Ja, sondern das Unternehmen muss sich jetzt erstmal berappeln und dann werden wir wahrscheinlich das vielleicht in den 2-3 Jahren einen eventuellen zweiten Versuch sehen, WeWork an die Börse zu bringen.
Was bedeutet das alles jetzt für SoftBank? Also die Rolle, die hatten wir ja gerade in unserem Gespräch, ist die schon klar geworden. SoftBank ist da schon investiert, SoftBank ist dabei, hat sich wahrscheinlich auch sehr viel von diesem Börsengang versprochen. Jetzt kommt er nicht. Was sind die Folgen für SoftBank?
Ja, für das Geschäftsmodell ist das WeWork IPO ein Desaster, muss man ganz klar so festhalten. Zumal SoftBank auch noch ordentliche Anteile an Uber hat, die sind auch komplett landunter. Slack, was ja einigermaßen gut lief zunächst mal, ist ja auch mittlerweile unter dem IPO-Preis. Auch da hält Uber irgendwo im Bereich von 7-8%. Das heißt, die Erwartungen, der Optimismus der Investoren hinsichtlich der Renditechancen über den Vision Fund, das hat sich meines Erachtens jetzt weitestgehend erledigt. Vision Fund 2 sollte ja ungefähr mit 100 Milliarden starten. Jetzt will man doch deutlich kleinere Brötchen backen. Ja, das wird so nicht kommen. Jetzt ist es so, dass SoftBank ohnehin in dem Markt etwas vorsichtig angefasst wurde, oder SoftBank wurde im Markt grundsätzlich etwas skeptischer betrachtet. Also wenn man den Sum of the Part-Bewertung einfach von SoftBank nimmt, also jede Beteiligung an Alibaba ist praktisch mehr wert als eigentlich die Marktkapitalisierung von SoftBank. Das heißt, die Investoren waren bei SoftBank eigentlich schon kritischer. Aber jetzt wird das natürlich zunehmen und SoftBank wird extrem schwer haben, jetzt das notwendige Kapital einzusammeln, um die bisherige Praxis, nämlich massiv in Unternehmen zu investieren, die noch große Verluste fahren und einen riesen Cashburn veranstalten. Das ist damit meines Erachtens jetzt auch erstmal vorbei und SoftBank hat ja auch gesagt, dass sie das ein bisschen refokussieren, dass sie wesentlich stärker auf reifere Unternehmen gehen und dass sie stärker auf Profitabilität achten werden. Aber die eigentliche Story von SoftBank mit dem riesen Leverage, den die Unternehmen sich da erwartet haben, die Investoren, die ist jetzt meines Erachtens passé.
Jetzt stehen ja noch ein paar Börsengänge aus. Ich hatte anfangs gesagt, Anfang des Jahres, Anfang 2019 wurde so aufs Jahr geschaut, welche IPOs könnten denn kommen. Uber war da wahrscheinlich der größte Prominente, aber auch Airbnb ist so ein Kandidat und die stehen ja immer noch aus. Auch da weiß man gar nicht so richtig, kommt das überhaupt? Wann kommt das? Wann wird das kommen? 2019 vermutet man inzwischen, ja, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Hat denn dieser gecancelte WeWork-Börsengang generelle Folgen auf weitere Börsengänge auf den IPO-Markt?
Unbedingt. Ich denke, das ist ja grundsätzlich ein Thema war im Markt, wie weit sind eigentlich Bewertungsrelationen zu weit gestretched? Also inwieweit haben sich mehr oder weniger die Unternehmen schon in Private Funding Runden weiterentwickelt und haben die Bewertung meines Erachtens komplett ausgereizt und anschließend kommt dann ein Exit und an dem Exit haben dann nur noch diejenigen, die alte Aktionäre was von, aber die neuen Investoren haben da am Ende des Tages nicht mehr von. Ich meine, das haben wir ja gesehen, das war bei Uber der Fall, das war jetzt bei Slack der Fall. Und ich glaube, die Investoren, die in Listed Companies investieren, schauen immer kritischer darauf. Ja, also die fragt man, muss sich natürlich überlegen, wer hat welchen Anteil vom Kuchen. Also ich denke, was passieren wird, ist, dass die nächsten IPOs zu deutlich attraktiveren Preisen an die Börse kommen, also attraktivere Preise für Neuinvestoren. Ja, dass nicht nur am Ende des Tages die Altinvestoren was davon haben, sondern dass man eine gewisse Attraktivität auch für die Neuinvestoren schafft, sich an diesen Unternehmen zu beteiligen. Ansonsten wird man es schwer haben, dass man hier Börsengänge erfolgreich durchführt im Jahr 2020.
Ja, Unsicherheit generell ist immer so eine Frage an den Börsen, etwas, was den Aktionären und den Börsianern gar nicht schmeckt. Wir haben ja eine Unsicherheit hinzubekommen kürzlich, auch wenn wir jetzt etwas im Thema springen, ich nehme das gerne mit rein. Im Nahen Osten kam eine weitere Unsicherheit hinzu, die türkische Invasion in Syrien. Erdogan hört ja nicht so gerne, wenn man das Invasion nennt, aber wie soll man es denn sonst nennen? Das sorgt für Unsicherheit und geopolitische Sorgen. Es bewegt die Türkei, es bewegt zumindest in der Türkei die Währung, es bewegt damit auch die Börsen. Sie als Fondsmanager, wie genau müssen Sie ein solches Thema beobachten?
Hier, wir schauen natürlich auch auf die politischen Entwicklungen, auch wenn es für unsere langfristigen Positionierungen weniger eine Rolle spielt. Aber natürlich ist es so, dass Erdogan mit dieser Aktion und wie man es auch immer bezeichnen mag, alle Teilnehmer völlig überrumpelt hat. Man kennt die Details eigentlich dieses Deals nicht, den es da offensichtlich gibt zwischen Erdogan, Putin und Trump. Denn es ist ja schon erstaunlich, dass am Ende des Tages Putin tatsächlich sein Platzett gegeben hat für eine Invasion in Nordsyrien. Und man weiß eigentlich vieles über diese Entwicklung nicht. Und ich glaube, diese Entwicklung bietet eine ganze Menge Überraschungen, wahrscheinlich auch böse Überraschungen bereit. Man sieht die ersten Auswirkungen natürlich schon auf die türkische Wirtschaft. Als erstes reagieren ja immer die Währungen. Und da sehen wir, dass die türkische Lira, die sich eigentlich relativ stabil gehalten hatte, so in den letzten 12, 13, 14 Monaten, trotz allen Unkenrufen, hat die Lira sich einigermaßen stabil gehalten. Jetzt zeigt sie aber doch ordentlich Schwächen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt mit der Drohung von Trump zu tun hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher schlicht und einfach martialische Rhetorik gewesen. Aber Fakt ist, dass keiner weiß, was sich aus diesem Abenteuer, was der Erdogan da eingegangen ist, was daraus noch passiert. Wir haben jetzt gesehen, dass die Kurden sich in ihrer Not jetzt an Assad gewendet haben und man sieht, dass die Amerikaner jetzt komplett die Truppen zurückziehen. Auf der anderen Seite fühlen jetzt sich die Franzosen jetzt natürlich da verlassen. Die sind massiv abhängig von der Hinsicht der Logistik von den Amerikanern. Was die jetzt machen werden, ist unklar, aber in dieser Schärfe, ja, haben wir ja selten gesehen, dass die europäischen Großmächte, nämlich in Anführungsstrichen Großmächte, nämlich Frankreich und Deutschland, da rhetorisch agieren. Sie haben ja ganz klar Erdogan aufgefordert, mit der Invasion sofort zu stoppen. Und wir sehen die Auswirkungen auf die Lira. Die Lira ist mittlerweile jetzt von 6,20 Euro auf 6,50, 6,52 jetzt gerutscht. Und das hat, ja, in erster Linie schauen die Investoren, welche Unternehmen sind eigentlich am stärksten davon betroffen. Und da ist immer so, dass der Bankensektor immer sofort vorneweg am meisten darunter leidet, also insbesondere europäische Banken. Wir haben ja mehrere europäische Banken wie eine BBVA, die knapp 50% der Garantie hält, die ING DiBa, die da operativ eine türkische Einheit hat, BNP Paribas mit der Beteiligung an TEB, eine Unicredito mit der Beteiligung an Yapı Kredi. Das sind all die Werte, die natürlich sofort dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und man muss einfach sagen, das hat jetzt schlicht und einfach keiner gebraucht. Und das sind natürlich Unsicherheiten, die die Investoren immer stören. Und dieser Konflikt hat auch das Potenzial, da noch ein paar böse Überraschungen passieren können. Deswegen ist das etwas, was sicherlich jetzt erstmal kurzfristig die europäischen Bankaktien, aber auch natürlich alles, was mit der türkischen Wirtschaft zu tun hat, nämlich die Anleihen, türkische Währung und so weiter, jetzt erstmal belasten wird.
Ziehen Sie als Fondsmanager denn schon irgendwelche Schlüsse bzw. treffen Sie Maßnahmen? Die Werte, die Sie gerade genannt hatten, den ein oder anderen Finanztitel bzw. Bankentitel, der ist ja auch in Ihrem Depot mit dabei, in Ihrem Portfolio. Was machen Sie jetzt aus dieser Situation?
Nee, wir sind ja langfristige Investoren und wir wissen natürlich, dass die BBVA mit der Garantiebank da ein problematisches Asset hat. Eigentlich ist die Garantiebank ja eine hochgesunde, hochprofitable Einheit in der Türkei. Aber sie ist natürlich, kann sich natürlich jetzt kurzfristig und mittelfristig nicht aus diesen politischen Krisen befreien. Jetzt ist es so, dass BBVA ja nicht seit kurzem erst mit dieser Thematik zu tun hat und das Krisenmanagement funktioniert einigermaßen. Die BBVA hedgt ungefähr 50% des Währungsrisikos ab. Und man hat sich auch sehr zurückhaltend gezeigt bei weiteren Kreditvergaben in Devisen. Zudem läuft ein Restrukturierungsprogramm derzeit durch die türkische Zentralbank, dass man faule Kredite, dass man zumindest die Großbanken, man denen entgegenkommt, hinsichtlich fauler Kredite. Wir sehen hier eine kurzfristige Belastung. Wir sehen allerdings nicht, dass eine BBVA dauerhaft hier ein Problem haben sollte.
Aber eins ist sicher, die Themen, die laufen uns nicht davon. Da gibt's noch mehr als genug, über was wir uns in Zukunft unterhalten können. Das ein oder andere Thema, das man andenken könnte, das sparen wir uns auch für die nächsten Interviews auf, schlage ich vor. Dann sage ich soweit erstmal vielen Dank für den Überblick, Bucky Irmak, und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Bis bald. Tschüss.
Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.